Litcast, Literatur aus Baden-Württemberg. Heute mit Sabine Eschbach. Sabine Eschbach, geboren 1959, wuchs am Bodensee auf und lebt mit ihrer Familie im Schwarzwald. 2017 wurde sie für den ersten Jahrgang der Montsegur Autorenakademie ausgewählt. Für die Fertigstellung ihres Debütromans »Seerauchen« erhielt Eschbach mehrere Stipendien und war auf der Shortlist des Anna-Haag-Preises 2025. Für Litcast liest Sabine Eschbach aus »Seerauchen«.
Seerauchen. Sein erstes Wort sprach Josef mit 7 Jahren. Niemand hörte es, außer einer Gabelweihe. Sie war vor seinen Schritten aus dem Nebel aufgeflogen, und dort, wo er sie aufgeschreckt hatte, lag zwischen Bruchstücken von Schilfrohr und vertrockneten Algen ein armlanger Hecht. Tiefe Wunden klafften in seinem Rücken, aus den Kiemen hingen hellrote Fleischfetzen. Das Maul stand offen und zeigte die Zähne, als wollte es noch einmal zuschnappen. Ein Auge war so glasklar und starr auf ihn geheftet, dass er sich mit beiden Händen an den Haaren herumzupfen musste. Nach einer Weile ließ er die Arme sinken. Er beugte sich hinunter und seine kalten Finger schlossen sich fest um den Fischleib. Er hob ihn hoch und starrte zurück in das unbewegte Fischgesicht. Die Kälte kroch ihm unters Hemd und die Hosenbeine hinauf und überzog seinen Körper mit einer Gänsehaut. Er schnappte nach einem der gefährlich grünen Wörter und wälzte es im Mund herum wie einen unförmigen Brocken altes Brot. »Idiot«, stieß er hervor. Ungläubig schaute er auf das Wort. Es schwebte für einen Moment als weißes Atemwölkchen vor seinem Gesicht. Außer einem leichten Kratzen im Hals hatte es keinen Schaden angerichtet. Der Schrei der Gabelweihe hoch über seinem Kopf zerschnitt die Stille. »Idiot«, sagte er wieder, dieses Mal mit fester Stimme. Sorgfältig drückte er einen vom Schnabel des Vogels halb herausgerissenen Fetzen Fleisch in die Wunde zurück. »Trottel, Schwachkopf!« Er wandte sich um und trug den toten Fisch auf Brusthöhe vor sich her. Er ging und kramte weitere Wörter hervor und übte an ihnen seine Zunge. Auf Höhe des Seehotels brachte er seinen ersten Satz zustande. »Was soll nur aus dir werden?« Blank und unbewegt blickte der Fisch zurück. Vor ihnen tauchte die alte Trauerweide aus dem Nebel auf. Er watete unter ihrem kahlen Schopf hindurch. Zweige streiften sein Gesicht. Kaltes Wasser lief ihm in die Schuhe. Schließlich erreichte er die Stelle, wo der Schiffsanleger in den See hinausragte und an klaren Tagen wie ein Finger auf das gegenüberliegende Schweizer Ufer zeigte. Mit dem ersten Schritt auf die Holzplanken nahm er seinen ganzen Mut zusammen und rief, so laut er konnte, »Da kommt der Sepp, der Depp!« Die Wucht seiner Worte erschütterte seinen Körper bis in die Finger. Der Unterkiefer des Hechts klappte zu und wieder auf. Josef verharrte und spürte in seinem Kopf nach, ob dort etwas Unangenehmes vor sich ging. Nichts geschah. An der vordersten Planke angekommen, blickte er auf die Wasseroberfläche hinunter. Ein Ruck ging durch ihn hindurch, die Klammer der vor Kälte steif gewordenen Finger lockerte sich und mit einem Schwung der Arme gab er den Fisch frei. »Hau ab, dreckiger Bastard!« Hinter dem Langerhof war das Dorf zu Ende. Dort führte ihn sein Weg von der Dorfstraße weg und die Anhöhe hinauf. Außer dem Leiblehof mit seiner Scheune, den Ställen und der Werkstatt seines toten Großvaters gab es hier oben keine Häuser mehr. Hier lebte er mit seiner Mutter Martha, den Hühnern, einer Kuh, einem alten Ackergaul und einer Katze, der ein Marder ein Ohr und einen Hinterlauf abgebissen hatte. Und diese Umstände waren die einzigen, die ihm in seinem Leben behagten. Er drehte sich noch einmal um und suchte das dichte Weiß unter ihm mit den Augen ab. »Doch, doch, Josef Leible, er ist da. Was glaubst du eigentlich, Idiot?« Der See war da, auch wenn er ihn nicht sehen konnte unter dem Nebel. Dem Nebel, aus dem nur die höchsten Hügelkuppen des jenseitigen Ufers herausschauten. Dem Nebel, der Bäume, Häuser, den Kirchturm und manchmal sogar Menschen verschwinden ließ. Er überquerte den Hof und betrat geräuschlos die Küche. Er schob Marthas Stuhl an den Tisch und rückte den Löffel neben ihrem Teller gerade, füllte Nase, Brust und Bauch mit dem schweren Duft von Zimt und Äpfeln. Bis auf das Schmatzen des im Topf kreisenden Kochlöffels und Marthas gleichmäßigen Atemzügen war nichts zu hören. »Schwachkopf!« Martha fuhr herum, die Schöpfkelle fiel scheppernd zu Boden, heißes Apfelmus spritzte quer durch die Küche, auf seine Hose, auf seine nackten Füße. Hastig wischte er an seinen Hosenbeinen herum. Jetzt klebten auch seine Hände. Er spreizte die Finger und streckte sie weit von sich. »Das muss weg!« »Himmel!« Martha kam auf ihn zu. Viel zu nah blieb sie stehen. Sie starrte ihn so eindringlich an, dass sich sein Kopf auf einen Schlag leerte. »Josef, du sprichst!« Er machte den Mund auf und wieder zu. Martha riss sich die Schürze vom Leib und schob ihn in den Flur. Sie zerrte ihn aus dem Haus und hinunter zum Langerhof, wo sie mit der Faust gegen die Tür hämmerte. Die Langerbäuerin öffnete. »Ja, was denn?« Josefa hob die Augenbrauen. »Ist was passiert?«
»Josefa!«
Noch nie hatte Josef erlebt, dass Martha derart zerzaust sprach und selten so farblos. Ganz ruhig. Josefa musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Kommt rein, macht die Tür zu und lasst den Nebel draußen.« Sie führte sie in die Küche. Am Kopfende des Küchentischs saß der Langerbauer vor seinem Teller. Er hob den Kopf und hörte auf zu kauen. Unter seinem Schielblick fühlte sich Josef unbehaglich. Es war nicht zu erkennen, wen von ihnen beiden er gerade anstarrte. Er hielt sich dicht an Martha, die mitten im Raum stehen blieb.
»Josefa«, Martha holte tief Luft, »es ist ein Wunder, Josef kann sprechen.«
»Ha«, fuhr der Langerbauer von hinten dazwischen, »als ob.« Den grünlichen Ton nahm Josef nur allzu deutlich wahr und er suchte Deckung hinter Martha, ohne den Langerbauern aus den Augen zu lassen.
»Bei allem, was mir heilig ist«, Martha zog ihn nach vorn, »ihr werdet schon sehen, jetzt. Sag was, Josef.«
Alle Blicke richteten sich auf ihn. In seinem Kopf begann es zu summen. Es summte immer mehr, immer lauter. Er schlug sich gegen die Stirn, gegen die Schläfen. Nichts half. Ein ganzes Wespennest summte zwischen seinen Ohren.
»Bitte, Josef, nur ein Wort.«
Marthas Gesicht war dicht vor seinem, doch ihre Stimme war weit weg.
»Du kannst es doch. Sag was.«
»Ja, ja, die Leibles«, dröhnte der Langerbauer. »Ein Wunder, pöh, ein Dummkopf bleibt eben doch ein Dummkopf.«
»Ach, hör doch auf, Vinzenz.« Josefa schüttelte den Kopf.
»Und in der Suppe war kein Salz.«
Der Langerbauer schnappte sich ein Stück Brot, ging hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
»Wirklich, Josefa, er hat gesprochen. Du glaubst mir doch, oder? Oder?«
Josefas Schweigen verwob sich mit der bullernden Wärme des Ofens und dem Geruch von Kohlsuppe. Sie trat vor den Ofen und öffnete die Feuertür. Mit ruhigen Bewegungen legte sie nach und lauschte dem Knistern und Prasseln des Feuers. Auch die Wespen wurden ruhiger. »Der Nebel steigt früh in diesem Jahr«,
sprach Josepha in die Feueröffnung hinein. Josepha, glaubst du mir? Quittengelb war Marthas Stimme geworden.
Mal kommt er früher, mal später, sagte Josepha. So ist das. Alles hat seine Zeit.
Nur vereinzelt stießen noch Wespen gegen Josephs Schädeldecke. Er hob eine Staubmaus vom Boden auf und steckte sie in seine Hosentasche.
Im vorigen Jahr war der Nebel so dicht, dass man nicht mehr über die eigene Nasenspitze hinaussehen konnte.
Josepha stocherte mit dem Schürhaken, das Feuer loderte auf und brachte ihr Gesicht zum Leuchten.
Wirklich, es gab Tage, da konnte man kaum erkennen, wer einem gegenüberstand.
Ihre letzten Worte waren fast durchsichtig geworden. Dann schwieg sie. Das einzige Geräusch im Raum war das Knistern des Feuers. Josef trat zu ihr und begann, die Holzscheite neben dem Ofen der Größe nach zu sortieren.
»Sag was, Josef«, sprach er leise. »Dummkopf, keiner ist wie der andere. Was soll nur aus dir werden?«
Er reichte Josepha ein Scheit und sie schob es mit einem rot-goldenen Lächeln hinein.
Anfang Dezember überzog Kaltluft das Land. Weiße Schwaden stiegen aus dem See und lösten sich in geringer Höhe auf.
»Seerauchen«, krächzte Josepha, als steckte ihr die Kälte im Hals. »Meine elenden Knochen werden überhaupt nicht mehr warm. Entweder ich bin morgen tot oder es kommt eine Kälte, wie sie noch keiner gesehen hat. Das hat nichts Gutes zu bedeuten.«
Josepha blieb am Leben. Die bittere Kälte kam. Mit ihr kam der Schnee und ließ das Land unter seiner Last versinken. Bleigrau dämmerte der See zwischen den Hügeln. Dünnes Eis bildete sich an seinen Ufern. Immer wieder zerbrach es unter einer Brise und schichtete sich in hauchfeinen Schollen auf die Strände. An einem Januarmorgen lag eine gläserne Stille über dem Land. Die Eisdecke hatte sich über Nacht bis zur Schweiz hinüber geschlossen. Noch bevor das Dampfschiff um die Landzunge schwenkte, konnte man seine Radschaufeln auf das Eis aufschlagen hören. 3 Tage darauf kam kein Schiff mehr.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.